Breitband-Topic.
My team and I, we've spent the last year plus building a new version of social, a new way to share, one that we feel bridges that uncanny valley. Real life is here, social media is here, and we're up here. This is Beam.
Ganz genau, in dieser Woche war es nämlich mal wieder soweit. Ein neuer App-Hype erblickte das Licht der Social-Media-Welt. Der Name Beam. Das Versprechen von Casey Neistat, den wir gerade eben gehört haben in einem Werbevideo, der Unterschied zwischen echtem, authentischem Leben und inszenierter Darstellung in Social Media soll aufgelöst werden. Social Media soll lebensecht und authentisch werden durch Beam.
Große Versprechen, aber im Prinzip ist Beam nichts anderes als eine weitere Social-Video-App. Man nimmt ein kurzes Video auf und stellt es bei Beam online. Das Besondere ist, dass man beim Filmen nicht auf dem Display sieht, was man filmt und das Video auch gar nicht bearbeiten kann. Und jeder Nutzer kann das Video nur einmal sehen.
Wie das genau funktioniert und was uns das überhaupt bringt, das lassen wir uns jetzt mal erklären. Und zwar von unserem Kollegen Daniel Fiene. Hallo Daniel.
Ja, hallo ihr zwei.
Wie funktioniert das genau, das Filmen mit Beam?
Also das Spannende ist, wenn man die App erstmal öffnet, es gibt keinen Record-Knopf, also einen Knopf, wo ich eine Aufnahme starte, sondern man muss sich das alles erst so ein bisschen erarbeiten, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt mein Smartphone an meine Brust halte, dann beginnt die Aufnahme, das Handy fängt dann an zu vibrieren, heißt Aufnahme läuft, nach ein paar Sekunden ist Stopp und dann vibriert es nochmal und in dem Moment wird das Video schon hochgeladen. Und dadurch, dass ich das Handy ja auch an meine Brust halte, kann ich gar nicht gucken, was auf dem Display ist. Ich habe es mal gecheckt, es ist tatsächlich schwarz. Also das ist eine ganz neue Art, wie man dann Video fürs Netz produziert.
Und das soll ja nach den Worten der Macher nichts anderes sein als eine Revolution.
Social media, it's supposed to be a digital or virtual version of who we are as people.
Social Media soll Menschen zeigen, wie sie wirklich sind und nicht dieses völlig verzerrte, überinszenierte Bild zeigen mit Filtern, die unsere Augen blauer machen, als sie eigentlich sind, wirbt hier Beam-Macher Neistat nochmal in diesem Werbevideo und er zählt dann vor allem Funktionen auf die Beam verzichtet. Was kann die App denn jetzt tatsächlich nicht?
Also das finde ich wirklich interessant, dass es dann auch Sachen gibt, die man an anderen Apps eigentlich gewohnt ist. Also Videos können nicht geliked, geherzt oder weitergeleitet werden. Wenn ich mich anmelde, dann werden bei anderen Apps einem ja vorgeschlagen, dass die normalen Freunde von Facebook und Twitter direkt hinzugefügt werden. Das funktioniert auch nicht. Und ich kann dadurch, dass der Aufnahmemodus ja etwas anders ist, so wie ich das gerade beschrieben habe, kann ich eigentlich keine echten Selfies posten, aber ich kann Reaktions-Selfies von mir posten. Das heißt, wenn ich einen Clip mir anschaue, dann kann ich diesen Clip dann auch bewerten und das mache ich einfach dadurch, dass ich ein Instant-Selfie während des Guckens abschicke und das geht auch, das sieht niemand, dass ich das losschicke, das bekommt nur der, der das Video hochgeladen hat. Das heißt, das ist so eine interessante Ansicht, das heißt, ich habe mal so ein Video von mir hochgeladen und auf einmal hatte ich so ein paar Gesichter von komischen Leuten, die auf irgendwelche dunklen Displays geschaut haben. Also das war schon irgendwie ein sehr kurioses Erlebnis.
Könnte man also sagen, dass diese App Beam eher so eine Art Klon ist von Snapchat, Vine oder Meerkat oder Periscope?
Also ich glaube, die App ist eigentlich so, hat schon Ähnlichkeiten. Also bei Vine werden die Videos ja auch nicht großartig verändert. Bei Meerkat und Periscope sind die Inhalte so ähnlich flüchtig. Und Snapchat ist auch ein an sich geschlossenes System. Und irgendwie treibt die App diese Funktionen so ein bisschen auf die Spitze. Aber das ist am Ende dann doch eine ganz eigene App. Also man weiß nicht so genau, was soll ich eigentlich damit machen. Und für mich ist das eher so eine Schlüsselloch-App. Das heißt, ich kann in das Leben anderer Nutzer eintauchen, um schauen, was haben sie eigentlich vor sich gehabt, so in diesen komischen oder kurzen Sequenzen, die sie dann hochgeschoben haben. Das Problem ist so ein bisschen, die App ist erstmal schwer zu verstehen und die Frage, wozu soll ich sie eigentlich benutzen, das erklärt sich einfach nicht. Das machen die anderen Apps, die du da gerade genannt hast, deutlich besser.
Trotzdem gibt es einen ganz großen Hype um diese App, die mit einem Namen verbunden ist, vor allem auch Casey Neistat. Wer ist denn das eigentlich und steckt er allein hinter dieser App?
Also er hat ein krasses Team um sich herum gebaut und er muss es auch wirklich, den kann man nur als Video-Tausendsasser bezeichnen. Sein YouTube-Kanal, der hat 800.000 Abonnenten, deswegen ist diese App auch erstmal so durch die Decke gegangen, weil natürlich viele seiner Abonnenten gucken wollten, was ist dahinter. Er experimentiert ansonsten viel mit Snapchat und er war eigentlich auch schon YouTuber, als es YouTube noch gar nicht gab, 2003, da ist er regelrecht international bekannt geworden mit so einem Kurzfilm, der hieß iPod Dirty Secret. Und da hat er Apple wegen des nicht austauschbaren Akkus des iPods richtig eingeheizt. 2008 hat er mit seinem Bruder sogar eine Kurzserie an den Pay-TV-Anbieter HBO in den USA verkauft. Also der kennt sich wirklich aus im Video, probiert viel aus, so wie jetzt mit dieser App. Und diesmal hat er auch Unterstützung von Matt Hackett. Das ist ein ehemaliger Manager von Tumblr, dem Microblogging-Dienst. Und dort war er Vice President of Engineering. Also das ist schon ein großer Denker und ein großer Techniker, die diese App maßgeblich prägen.
Kurzes Fazit noch von dir, Daniel, zur App. Ist das was Nachhaltiges? Wird das bleiben? Oder was ist dein Fazit?
Also ich glaube, das ist jetzt nicht die neue Video-App, die wir jetzt alle haben müssen. Also neues Facebook und Twitter ist das schon gar nicht. Denn der Grund ist, man weiß eigentlich nicht so genau, was einem erwartet. Der Zugang zu den Inhalten, der funktioniert nicht so richtig. Für mich ist Beam eher ein Debattenbeitrag. Denn die Macher haben sich ordentlich Gedanken gemacht über das, was gerade im Netz nervt und was in der Netzwelt noch nicht rund läuft und haben halt einfach, statt zu meckern, einen Gegenentwurf angeboten. Und ich muss sagen, das ist gut, dass das so eine Art Debattenbeitrag ist.
Ah ja, ein neuer Debattenbeitrag also im Social-Video-Netzwerk. Vielen Dank, Daniel Fiene.
Daniel Fiene hat uns gerade erklärt, was die App kann. Jetzt wollen wir von Bert Rehpanel die Chancen und Auswirkungen uns erklären lassen.
Der Journalist, Filmkritiker und Sachbuchautor bringt das Film-Medien-Kulturmagazin Cargo raus, schreibt für die FAZ und beschäftigt sich mit Film und anderen Bewegtbildern auch im historischen Kontext. Und wir wollten als erstes von ihm wissen, wie verändert sich denn das Film, wenn man wie bei der App Beam nicht durch den Sucher schaut, also gar nicht sehen kann, was man da gerade filmt?
Ja, das macht die Aufnahme vielleicht spontaner, auch fragwürdiger oder beziehungsweise weniger fotografisch in dem Sinn, wie man früher eben fotografisch dachte, nämlich als ein bewusst komponiertes, schönes Bild, das man mit Absicht gemacht hat. Aber im Grunde rekapituliert das Digitale hier auch wiederum nur Sachen, so wie es das in fast allen Bereichen tut, die es in den anderen, in den analogen Bereichen früher schon gab. Zum Beispiel hat der Avantgarde-Film, als die leichteren Kameras aufkamen, Super-8-Kameras und so weiter, da war das auch eine Zeit lang sehr en vogue, dass man eben nicht durchgeschaut hat, sondern die Kamera gewissermaßen unbewusst bewegt hat und so weiter. Neu ist es nicht, ja. Neu ist es in dem Zusammenhang, in dem es hier auftaucht, nämlich als eine Kritik gewissermaßen an der Bildproduktion, die uns die anderen Netzwerke ständig nahelegen.
Sie sagten, Beam verändert nicht wirklich das Verhältnis zu unserem Drang, uns ständig selbst irgendwie abbilden zu wollen. Warum ist es dennoch interessant?
Interessant finde ich es vor diesem Hintergrund, dass eben angesichts dessen, dass sich ja ein paar von den digitalen Molochen inzwischen so stark erwiesen haben, dass wir überhaupt nicht mehr darum herumzukommen scheinen, eben Twitter, Facebook, auch Google in gewisser Hinsicht, dass eben Leute suchen nach neuen Möglichkeiten. Ich sehe den Aspekt des sozialen Netzwerks eigentlich daran als den interessantesten, dass man die Kamera auf den Unterarm oder auf das Herz hält, um irgendwie abzudrücken. Das ist, glaube ich, ein Gimmick, der nicht besonders spezifisch ist. Ja. Interessanter fände ich zu schauen, welche Formationen im Sozialen das bilden könnte.
Was haben Sie da für Ideen? Also was könnte dabei herauskommen?
Vielleicht könnte es so etwas wie eine spontane, nicht ausgesprochene Dating-App auch sein. Es ist ja so, dass man eben mit Selfies auf diese Videos reagieren kann und so weiter. Man sieht gewissermaßen, wer einen liest oder sieht. Aber warum schickt man denn ein Video in eine im Prinzip offene Menge, wie es hier der Fall ist? Man möchte wahrgenommen werden und gewissermaßen Echos bekommen. Und das sind eben schon die Anfänge zu Beziehungen, sozialen Beziehungen und so weiter.
Werbeargument für die App Beam lautet ja, dass wir damit authentischer werden, dass wir uns also authentisch darstellen und nicht mehr inszenieren wie vorher in den bisherigen sozialen Netzwerken. Die Frage ist aber, was bedeutet eigentlich Authentizität im Netz?
Ich glaube, dass Selfies sind ja genauso authentisch wie jetzt, sagen wir, diese Bilder, von denen man behauptet, es wäre eine Instanz weniger dazwischen geschaltet, weil sie vorgeblich spontaner gemacht werden. Selfies sind genauso authentisch, weil sie eben diesen Wunsch ausdrücken, im Digitalen wahrgenommen zu werden, und zwar in diesen Formen, eben in denen man sich selber gefällt. Ja. Das sind alles Authentizitätsmuster, ja, die wir aus anderen Bereichen kennen, die im Grunde nicht so weit von der autobiografischen Literatur vor 200 Jahren entfernt sind, wie wir glauben, und die jetzt das Digitale in einem sehr, sehr rapiden Tempo einfach noch einmal rekapituliert mit immer neuen Ideen, aber die Grundmuster sind nicht wirklich neu.
Das heißt, wenn man das so ein bisschen nachverfolgt, also auch die Historie des sozialen Netzes, da sind ja alle Dienste, die jetzt groß sind, haben ja angefangen als, wir bieten das authentische Erlebnis, also das authentische Selfie bei Instagram mit einer alten Ästhetik oder die authentische Twitter-Nachricht. Das war am Anfang auch so, man schreibt ungefiltert ganz kurz ins Netz und das weicht dann immer, je länger so ein Dienst dauert, einer Inszenierung. Gibt es also sowas wie diese rohe Authentizität, die uns versprochen wird, überhaupt gar nicht? Kann es die überhaupt gar nicht geben?
Es kann sich, glaube ich, wirklich nur als Annäherung geben. Die Annäherung wäre gewissermaßen, jemand setzt sich vor eine Kamera und spricht einen ganz unbefangenen, persönlichen, ehrlichen Monolog, ja, und versucht so wenig wie möglich durch die Kamerasituation sich ablenken zu lassen oder gewissermaßen für die Kamera zu performen, lässt sich aber schon nicht ganz vollständig unterdrücken. In dem Moment, wo wir wo reinschauen oder ich spreche jetzt gerade in ein Mikrofon, spreche ich anders, als wenn wir jetzt ohne Mikrofon sprechen würden. Das heißt, diese Idee, authentisch zu sein, ja, von der die westliche Kultur immer so ein bisschen auch besessen war, weil sie den Individualismus stärker hervorgebracht hat als andere Gesellschaften, das ist für uns so ein eher immer näherer Fluchtpunkt, aber wir sind immer in einem Mischverhältnis authentisch. Das Mischverhältnis wird durch die Apparate gebildet, mit denen wir zu tun haben und auch durch die Menschen, auf die wir uns beziehen und durch die Dinge, die wir im Kopf haben und so weiter. Und richtig authentisch zu sein, ist, glaube ich, eine Lüge natürlich, ja, die allerdings einen bestimmten Sinn natürlich hat, denn die Apparate wollen ja, dass wir uns so ungeschützt wie möglich preisgeben.
Das andere, womit Authentizität oft verbunden wird, ist ja die Dauer der Wahrnehmung. Und das ist ja bei allen anderen Sachen, die wir kennen, so, das wird alles dauerhaft archiviert. Und bei Beam ist es so, das verschwindet. Ich kann es als Rezipient nur einmal sehen und dann ist es für mich weg. Ich kann es auch gar nicht weitergeben. Woher kommt diese Idee, dass Flüchtigkeit Dinge auch irgendwie echter macht?
Ja, das hat wohl sicher auch damit zu tun, dass die klassische Form, in der wir uns Subjektivität denken, ist gewissermaßen das Archiv. Ja, ich bin jetzt eine bestimmte Zahl von Jahren alt, habe Erinnerungen gesammelt, Fotoalben zu Hause und das häuft sich sozusagen allmählich an. Ja, ich speichere gewissermaßen die ganze Zeit mich selber, auch in meinem eigenen Gehirn. Sind dann Dinge wie Snapchat oder eben auch Beam, die spielen gewissermaßen mit dem Gegenteil dessen. Ja, man fragt sich allerdings ein bisschen, warum soll man dann überhaupt das irgendwie tun? Was bleibt denn sozusagen von dieser Beschäftigung? Insgesamt ist Beam für mich eine Idee, sozusagen, die diese Beschleunigung auch der Attention Span irgendwie sehr stark zu intensivieren scheint. Und auch das geht mir in eine Richtung, die im Grunde das Digitale überstrapaziert.
Wir sind uns anscheinend einig, dass die App Beam jetzt nicht groß und langhaltig uns erfreuen wird. Aber es gibt immer wieder diese Idee einer Authentizität, einer Spontanität, die irgendwie im sozialen Internet verwirklicht werden kann. Haben Sie eine Forschung davon, wo wir uns da in Zukunft hinbewegen? Also vielleicht eine App, die Sie entwerfen würden, was würde die können? Wie sieht Authentizität im Netz aus, diese vorgeschobene?
Ich glaube erstens, dass man Beam natürlich noch nicht abschreiben sollte, weil diese Apps ja auch immer sehr viel und sehr schnell lernen aufgrund des Nutzerverhaltens. Das ist eben etwas, das sind ja kluge Leute, die dahinter stehen und die beobachten sehr genau, was damit passiert. Für mich ist eigentlich im Grunde wäre wünschenswert ein Facebook, das in öffentlicher oder in persönlicher Hand sich befindet. Ja. Ich möchte irgendwo gewissermaßen digital präsent sein und einen Überblick darüber haben, welche Leute mit mir in Kontakt sind. Ja. Ich liebe sehr diese Möglichkeiten zu kommunizieren, in Kommentarspalten kleine Salons zu eröffnen für eine Viertelstunde und so weiter. Alles das ist ganz wunderbar. Ja. Man müsste im Grunde Facebook neu erfinden, indem man es öffentlich-rechtlich vielleicht einrichtet. So, das ist eine Idee von mir, der ich ein bisschen nachhänge, weil ich auch keine bessere Idee habe. Das heißt, im Grunde bräuchte es eine Infrastruktur, der man vertrauen könnte. Und das müsste eine bürgerlich-republikanische sein.
Tja, Markus, so geht das. Von so einer kleinen App, die Social Video erneuern will, zur großen Forderung nach öffentlich-rechtlichen Infrastrukturen für soziale Netzwerke. Wahnsinn. Bert Rebhandl war das. Vielen Dank für das Gespräch.